Verwaltung Digital Insights, der Vitaco-Podcast. Mein Name ist Lars Hoppmann. Heute habe ich jemanden zu Gast, der jeden Tag mit den realen Herausforderungen der deutschen Kommunen zu tun hat. Alexander Handschuh, Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Lieber Alexander, hallo und herzlich willkommen.
Hallo lieber Lars, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und freue mich auf den Podcast mit dir und auf die nächsten Minuten oder Stunden werden es ja vielleicht auch. Mal gucken, was auf uns zukommt.
Genau. Erstmal nochmal an die Zuhörenden. Entschuldigung hier von meiner Stelle. Die Aufnahme hat sich ein bisschen verzögert bei uns. Wir haben uns irgendwie gegenseitig, glaube ich, die Grippewelle in die Hand gegeben. Von daher haben wir es diesmal nicht ganz pünktlich geschafft, zum zweiten Mittwoch im Monat. Aber das schaffen wir jetzt auch, dass wir sehr kurzfristig veröffentlichen und in Zukunft könnt ihr euch darauf bauen, dass ihr wie immer fristgerecht dann am zweiten Mittwoch eines Monats die Vitaco-Podcast-Reihe bekommt. Aus der letzten Folge, dort war ja Dr. Johann Bietzer zu Gast, hat er erstmal dir mal ganz schönen Gruß ausgerichtet, Alexander. Und er wollte auch dich anrufen, mit dir telefonieren. Ich hoffe, das hat geklappt in der Zwischenzeit.
Nein, hat er nicht, aber ich habe die Folge gehört. Also erstmal Kompliment, total spannend. Und ich habe mich natürlich über den Gruß von Johann gefreut. Und selbst wenn wir nicht telefoniert haben, wir verstehen uns in der Regel fast ohne Worte und zumindest ohne Telefonat.
Ja, das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, das klappt natürlich sicherlich in nächster Zeit dann auch wieder. Alexander, du bist eine der wichtigsten kommunalen Stimmen hier in Deutschland, gerade wenn es natürlich um das Thema Digitalisierung, Bürokratieabbau, aber auch IT-Sicherheit und grundsätzlich auch bürgernahe Verwaltung in den Kommunen einfach geht. Stell dich doch in den Deutschen Städte- und Gemeindebund kurz vor als Einstieg, damit wir danach in die fachlichen Themen dann überleiten können.
Das mache ich sehr gerne. Ja, Alexander Handschuh, ich bin Sprecher und Beigeordneter, wie du das gesagt hast, beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir haben seit etwas mehr als 2 Jahren ein eigenes Dezernat für die Themen Kommunikation und Digitalisierung, also alles, was mit Digitalthemen in Kommunen zusammenhängt, aber auch die gesamte interne und externe Kommunikation. Jetzt mag sich die eine oder der andere fragen, warum diese beiden Themen zusammen. Das liegt einfach daran, dass Themen sind, die früher im Pressedezernat waren und man hat gesagt, naja, das bisschen E-Government, das macht der Pressesprecher oder die Pressesprecherin mit und dann haben wir natürlich einen wahnsinnigen Bedeutungszuwachs der Digitalisierung in Kommunen bekommen und irgendwann haben wir entschieden, wir müssen uns da besser, breiter und vor allem auch mit ein bisschen mehr Personal aufstellen und haben dieses Dezernat etabliert. Ich freue mich da sehr drüber, auch dass wir entsprechend diese wichtigen Themen besser und breiter abbilden können und ich glaube, wir stehen da auch erst am Anfang des Weges. Das vielleicht ganz kurz zu meiner Funktion, zu meiner Position und zum Deutschen Städte- und Gemeindebund, einer von 3 kommunalen Spitzenverbänden. Das ist ja eine etwas wilde Landschaft, hätte ich beinahe gesagt. Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund. Wir vertreten ungefähr 10.000 Städte und Gemeinden mittelbar über 17 Mitgliedsverbände in 13 Bundesländern. Und wer sich jetzt eine Zeichnung machen möchte, um das zu verstehen, es sind im Prinzip bis auf die Stadtstaaten alle Bundesländer dabei. Bei manchen sind es dann eben alle Städte und Gemeinden, bei manchen sind die ganz großen Städte beim Deutschen Städtetag ausschließlich organisiert.
Ja, wenn man so sieht, dass es ungefähr 10.700 Kommunen dann tatsächlich in Deutschland gibt, habt ihr ja natürlich schon einen Deckungsgrad, der weit über 90% ist. Also du mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund vertrittst die große Vielzahl der Kommunen, sprich auch der Gemeinden und Städte in Deutschland. Das war eine super Überleitung für mich, denn ich starte ja die Folge immer mit einem Klickmoment, den ich mit meinem Gast habe. Jetzt kennen wir uns schon ziemlich lange. Und tatsächlich habe ich so viele Klickmomente, dass ich es eigentlich auf 2 Punkte eigentlich mal runterbrechen möchte, die aber sehr, sehr gut gerade zu deinen letzten Ausführungen auch gepasst haben. Zum einen, ich glaube, du bist nicht direkt Gründer, aber fast von Anfang an mit dabei und hast es auch übernommen. Hast du ja auch den Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, den organisierst du ja, wo du es ja auch schaffst, wirklich ganz, ganz viele verschiedene Akteure aus allen Bereichen, sei es natürlich der Kommunalverwaltung, aber natürlich auch von Verbänden, der Wirtschaft, der Gesellschaft zusammenzubringen und nicht nur über Digitales, aber über alles zu sprechen, was die Kommunen halt so betrifft und wo es halt nach vorne geht, wo man in die Zukunft schaut. Und das Zweite, und da kannst du auch vielleicht dann gleich nochmal ein, zwei Worte zu verlieren, fand ich ja sehr bemerkenswert, dass du es ja wirklich geschafft hast, auch beim Deutschen Städte- und Gemeindebund einen neuen Ausschuss zu initiieren, der natürlich auch gerade aus dem, was du gesagt hast, Digitalisierung, Verwaltungsdigitalisierung bekommt immer höheren Stellenwert in den Kommunen, weil viele wissen, wenn man die Zukunft guckt, demografischer Wandel, nur mal als Stichwort genannt, da kommen große Veränderungen auf uns zu. Da muss man sich vorbereiten. Und da hast du es geschafft, diesen Ausschuss zu initiieren. Vielleicht sagst du da auch ein bisschen was zu dem Ausschuss für Digitalisierung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der ja im letzten Jahr dann stark gegangen ist.
Ja, mache ich sehr gerne. Das ist immer in einem kommunalen Spitzenverband gar nicht so leicht, eine Veränderung der Gremienstruktur auf den Weg zu bringen. Wir haben, glaube ich, 25 Jahre lang keine Veränderung gehabt, weil das immer mit ein bisschen Aufwand verbunden ist und weil man dazu tatsächlich die Zustimmung unseres Hauptausschusses braucht und da müssen dann alle die Hand nehmen und sagen, okay, das ist jetzt so wichtig, dass wir mit allem, was da dran hängt, Personalstruktur, Kostenstruktur, aber auch Delegation von Bürgermeistern und Bürgermeistern in diesen Ausschuss, da gehen wir mit. Bei dem Thema Digitales und Digitalisierung ist das gelungen. Wir haben jetzt rund 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland, die da unheimlich engagiert mitarbeiten. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Michael Dreier, Bürgermeister aus Paderborn, als Gründungsvorsitzenden zu gewinnen. Eine Stadt, die da sehr, sehr aktiv schon seit vielen Jahren ist in dem Bereich und der auch mit ganz viel Herzblut da reingeht. Und mir persönlich war das auch wichtig, dass wir eben nicht nur sozusagen im eigenen Saft schmoren, sondern mit externen Gästen, sowohl aus der Wirtschaft, aber auch aus zum Beispiel den IT-Dienstleistern. Lars Hoppmann ist ein ständiger Gast in diesem Ausschuss. Johann Bietzer ist Gast in diesem Ausschuss. Und dass wir da eben auch die Perspektive so weiten, dass wir Digitalisierung nicht nur aus einer rein kommunalen Perspektive betrachten, sondern als gesamtgesellschaftliches Veränderungsthema. Und ich bin stolz, froh und immer sehr fröhlich, wenn wir in diesem Ausschuss arbeiten, weil er eine gute Außenwirkung hat und weil wir einfach in dem Ausschuss ganz viele Köpfe haben, die das Thema mit der Perspektive darauf angehen, was können wir denn erreichen und nicht, warum könnte es nicht funktionieren. Und dieser Mindset, der ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau. Du baust Brücken und bringst zusammen. Ich glaube, das ist etwas, was man dir wirklich als ganz, ganz, ganz großen Charaktereigenschaft, die an der Stelle, als hervorragende Charaktereigenschaft, die auch zuordnen kann. Ich freue mich auch sehr, dass wir als Vitaco oder in der Form in meiner Person auch dort sein dürfen. Und es sind immer sehr, sehr inspirierende Gespräche, die man da hat, weil man auch von allen Seiten dann tatsächlich unterschiedliche Sichten auch hat auf gewisse Dinge. Und ich glaube, wenn man das zusammenbringt und man sich da offen austauscht, dann ist man letztendlich auch erfolgreich und vielleicht auch nicht nur erfolgreich, sondern auch ein bisschen schneller erfolgreich, gerade in der Verwaltungsdigitalisierung. Aber wenn du jetzt an digitale Verwaltung denkst, was ist denn eigentlich so das erste Bild, was dir so spontan jetzt so in den Kopf kommt?
Oh, das ist eine gute Frage, weil offen gestanden wird dieses Thema digitale Verwaltung in Deutschland ja häufig erstmal tatsächlich mit dem verknüpft, was nicht funktioniert. Das ist, ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass viel mehr funktioniert, als öffentlich wahrgenommen wird und dass auch Kommunen viel mehr auf dem Weg schon erreicht haben, als das vielleicht in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Wenn ich an digitale Verwaltung denke, denke ich oft an dieses schon fast legendäre Wimmelbild, das der Normenkontrollrat mal erstellt hat, mit einer Unzahl an Akteuren, Abhängigkeiten, Zuständigkeiten, Nicht-Zuständigkeiten, die zeigen, wie komplex es ist, dieses System in Deutschland so zu transformieren, dass wir vielleicht schlanker, schneller und effizienter werden. Ich glaube, dass das für uns so ein bisschen Erinnerung und Auftrag sein muss, dass wir auch an den Strukturen arbeiten müssen und dass vielleicht Strukturen viel mehr die Herausforderung und Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre sind als die eigentliche Technik. Dass wir es nicht alleine schaffen, weder Bund, Länder noch Kommunen, dass wir es nur gemeinsam schaffen und dass wir es auch nur gemeinsam mit Dienstleistern, mit anderen Akteuren, vielleicht mit Startups, aber auch vielleicht sogar mit Unternehmen der Privatwirtschaft schaffen und das zu ordnen, so dass die Menschen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen merken, okay, da geht was voran. Das ist erstmal ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund, ganz viel Kommunikation. Du hast eben das Wort Brücken bauen benutzt, wahrscheinlich auch ganz viele Brücken bauen, über die dann Menschen hoffentlich drüber gehen. Das ist so meine Assoziation mit Verwaltungsdigitalisierung. Vielmehr die, ich sag mal, Change-Management-Themen als die Technik-Themen, die ich da im Kopf habe.
Ich nutze das Bild auch immer sehr, sehr gerne, um, ich sag mal, branchenfremden, bekannten Freunden, Persönlichkeiten mal die Komplexität der Verwaltungsdigitalisierung über alle föderalen Ebenen in Deutschland zu erklären und weise dann immer ganz gerne unten rechts auf die kleine Ecke dahin, wo, glaube ich, dann die Spitzenverbände stehen, wo auch irgendwie Vitako steht. So ganz klein sind die Kommunen dann auch irgendwie mit dabei. Und das, wobei wir ja wirklich 80% der Verwaltungsprozesse und Leistungen dann auch tatsächlich verantworten in den Kommunen. Und da finde ich auch immer, ist dieses Bild auch ein gutes Zeichen dafür. Das passt noch nicht so ganz in der Herausstellung, Wichtigkeit auch gerade der Kommunen oder hier auch der kommunalen IT-Dienstleister. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen besser vernetzen, ein bisschen besser einbringen an der Stelle. Aber ich finde das schon mal sehr gut, was du gesagt hast. Das ist ja auch etwas, was mir in letzter Zeit so sehr stark durch den Kopf gegangen ist. Wir stellen die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland immer so als extrem schlecht dar. Ich habe vor kurzem in einem europäischen Zusammenhang, war ich im Ausland unterwegs und da ging es auch darum, natürlich Verwaltungsdigitalisierung, wie weit ist die jetzt eigentlich vorangeschritten? Und da kam dann so habe ich da auch darüber berichtet, dass das alles langsam ist bei uns, noch nicht so erfolgreich und so. Und dann haben die mir einfach so mal die Frage gestellt, aber ihr habt doch damals mit dem elektronischen Personalausweis, also damals der EPA, jetzt also nicht mit der Patientenakte zu verwechseln, habt ihr doch was Herausragendes geschaffen. Ich glaube, 2011, wenn ich mich nicht ganz vertue, ist das ja schon an den Start gegangen. Warum findet das eigentlich keine Durchdringung? So, und das bringt mich eigentlich so zum Punkt, wie digital sind wir Kommunen eigentlich wirklich? Also nutzen wir auch wirklich das, was wir eigentlich haben und die Möglichkeiten, die wir besitzen, technisch, auch organisatorisch, auch von der Governance her, nutzen wir die eigentlich? Wie ist dein Blick darauf? Also wie digital sind wir eigentlich wirklich? Und was ist eigentlich etwas, was wir noch viel stärker nutzen könnten, damit es da besser wird?
Also der neue Personalausweis ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie man etwas wirklich Gutes schaffen kann, was übrigens heute auch noch gut funktioniert und jetzt auch mit dem Kartenleser oder der Personalausweis-App mir zumindest, wenn ich mal etwas online nutze, wo ich mich identifizieren muss. Und das ist ehrlich gesagt weniger Verwaltungsdienstleistung als beispielsweise irgendwie noch ein zusätzliches Bankkonto eröffnen oder so, wo das eben auch sehr gut funktioniert und man nicht mit diesem Video-Ident rumfuchtelt, wo man den Personalausweis kippen, spiegeln und weiß ich nicht was muss. Also wie man so etwas in die Welt bringen kann, das glaube ich tatsächlich. Schon was verschiedene Aspekte angeht, international auch anerkannt ist und wie man sich dann selber große Hürden bauen kann, warum es vielleicht nicht nutzbar ist, vielleicht nicht gut funktioniert, warum es beispielsweise nicht attraktiv ist, etc. Also ich glaube, da müssen wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir nutzen jetzt ganz konsequent die Möglichkeiten, die wir haben, und wir gehen nicht im 100% plus Sicherheitslevel, sondern wir gehen vielleicht auf 99%, was dann im internationalen Vergleich immer noch sehr, sehr, sehr hoch ist, und schauen uns an, wo können wir dadurch irgendwie diese Neudeutsch Usability stark verbessern. Und von diesem Beispiel neuer Personalausweis ausgehend kann man das natürlich auf ganz, ganz viele Verwaltungsprozesse anwenden. Da gehen wir jetzt schon relativ tief rein in die Philosophie deutscher Verwaltung, in die Frage, wie erfolgt Verwaltungsausbildung? Muss ich immer 100% bringen? Darf ich mir gar keinen Fehler leisten? Wir reden über dann die Frage Fehlerkultur auch tatsächlich. Ich höre immer wieder jetzt in den politischen Diskussionen in Berlin und auch in den Vorschlägen für Herangehensweisen 80-20. Ich glaube, es muss ja noch nicht mal 80-20 sein, aber wenn wir 95-5 hätten, würden wir schon ganz viel mehr ermöglichen in der Verwaltung und vielleicht auch viele Sorgen und Vorbehalte gegenüber digitalen Lösungen, die nicht 100%, sondern 99% Leisten abbauen und damit einen hohen Mehrwert schaffen. Und so ist es bei dem neuen Personalausweis auch. Da sind wir, glaube ich, auf dem Weg in eine gute Richtung. Aber die Sicherheitsbedenken überwiegen immer noch sehr stark die Frage, welche Anwendungsszenarien können wir denn öffnen, wie können wir es leichter nutzbar machen, etc. Man ist jetzt auf einem ganz guten Weg. Auf einmal funktioniert es, dass man Apps baut, wo man die Fahrzeugpapiere reinlegen kann. Es wird den Führerschein geben, etc. Also ich bin ganz optimistisch, dass wir da eine gewisse Lernkurve gerade erleben.
Auf dem richtigen Weg ist ein gutes Beispiel. Lass uns mal über die letzten Jahre Online-Zugangsgesetz und Umsetzung und gerade der E-Verdienste einer für alle mal so ein bisschen sprechen und dein Blick auf die Zeit. Also gerade so, wenn man sich so in Berlin unterwegs ist, auch hört man durch, das hat ja irgendwie alles nicht geklappt und das ist ja eigentlich die OZG-Nichtumsetzung etc. etc. Wenn man sich dann aber doch mal so ein paar Leistungen mal so anschaut und ich nehme jetzt mal beispielhaft Bürgergeld beantragen, was wir haben aktuelle Zahlen erhoben, wie Taco, wo wir kommunalen IT-Dienstleister dann auch mit dabei waren. Da sind schon 440.000 digital eingereichte Anträge drüber gelaufen. Also, das ist ja eine Zahl, die kann man auch nicht einfach so beiseite schieben. Oder iKFZ, ne, noch ein bisschen früher, zum Beispiel bei meinem größten kommunalen IT-Dienstleister, der das auch selber dann auch anbietet, knapp 1,7 Millionen Vorgänge, die dort digital abgewickelt worden sind. Also sind wir wirklich manchmal so schlecht, wie wir denken, oder fokussieren wir uns nicht auch auf das, was auch wirklich mal gut funktioniert? Und wie ist dein Blick eigentlich auf die letzten Jahre OZG und einer für alle Dienste?
Nein, wir sind nicht so schlecht, wie wir gemacht werden. Was die OZG-Umsetzung angeht, muss man natürlich so ein bisschen in die Historie schauen. Also wenn ich mit einer Prämisse rangehe und ich kann mich sehr gut erinnern, 2017, 2018, wir machen jetzt alles digital und das innerhalb von 4 Jahren. Und damit das funktioniert, konzentrieren wir uns nur auf das Frontend, weil Backend würden wir nicht schaffen. So realistisch war man immerhin, dann weckt man eine Erwartungshaltung, die immens hoch ist und setzt natürlich auch eine Benchmark, wenn es dann auf einmal von den, ich glaube, es waren immer 570, die genannt wurden, auf einmal nur 400 wären, würde man sagen, zu einem Drittel verfehlt und nicht zu zwei Dritteln erreicht. Das ist auch so ein bisschen Mentalität bei uns. Ich glaube, bei der OZG-Umsetzung haben wir schon einiges gemacht oder nicht gemacht, was man sehr früh hätte abschätzen können, dass man es anders und vielleicht auch besser hätte machen können. Man hätte sich wirklich auf die Ende-zu-Ende, die durchgehend digitalen Prozesse konzentrieren sollen, weil das dann auch innerhalb der Verwaltung den Mehrwert schafft. Man hätte mehr die von dir eben erwähnten Kommunen in den Blick nehmen müssen, denn sie sind die Ebene, die 80% dieser Leistung anbringt. Man hätte weniger über die Frage, wer finanziert denn jetzt welche Stelle nach dem Komma, diskutieren und streiten müssen und mehr auf die Frage gucken, was entlastet uns ganz konkret, wo haben wir innerhalb der Verwaltung, aber auch für Bürgerinnen und Bürger und vor allem für Unternehmen einen spürbaren Effekt. Leider Gottes haben wir da das getan, was wir eben, glaube ich, ganz kurz angesprochen haben, mit Blick auf die Verwaltungskultur. Man hat so eine 100%-Mentalität versucht und ist, wenn man jetzt die absoluten Zahlen anschaut, natürlich bei der Aufgabe, flächendeckend alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 umzusetzen, muss man sagen, gescheitert. Aber andererseits sind wir eben auch nicht gescheitert, weil wir einen Umdenkensprozess in Gang gebracht haben, weil es ja dann doch mehr gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht und weil wir hoffentlich auch sehr viel darüber gelernt haben, welche Akteure müssen denn mehr in den Fokus, in den Blick genommen werden und da zu zählen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei dir, lieber Lars, im Podcast sitze. Natürlich die Kommunen und auch ihre Dienstleister, die sind die Ebene, die es nachher umsetzt und nicht Bund und nicht Länder und nicht Excel-Tabellen, in denen über Kostenstrukturen verhandelt wird, sondern da gucken, wie kommen wir da in die konkrete Umsetzung. Also OZG war nicht alles schlecht, aber man hätte früh ein bisschen umsteuern können und auch sollen und nicht die 100% Gesetzeskonformität und sag ich, den Umsetzungspfad, den wir einmal eingeschlagen haben, dann sozusagen stumpf weiterlaufen, obwohl man sehr früh wusste, dass es von den nackten Zahlen her nicht erreichbar sein wird. Also mehr, ich nutze dieses Buzzword jetzt mal, mehr Agilität hätte uns da vielleicht nicht geschadet in dem Prozess.
Ja, fokussieren auf weniger und dafür richtig. So kann man es ja auch zusammenfassen. Und zwar auch wirklich Ende zu Ende da reinzuschauen. Denn das Ziel war ja erstmal, neben der analogen Rathaustür eine digitale Rathaustür zu schaffen. Und das ist dann einfach zu wenig. Ich glaube, dass man selbst auch die Verwaltungen, die Verwaltungsmitarbeitenden zu wenig mitgenommen hat, weil die natürlich auch die Effekte bei sich selber vor Ort gar nicht gesehen haben. Die mussten ja alles parallel weiter bearbeiten. Teilweise war Digitalisierung erstmal noch on top, war noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass da auch viel ja dann auch falsch angekommen ist und sich zum Teil sicherlich auch nicht, ich will keine Abwehrhaltung sagen, aber es zumindest die Begeisterungswelle auch nicht direkt ausgelöst hat an der Stelle. Wenn du jetzt nochmal so in die Kommunalverwaltung guckst, lieber Alexander, haben wir natürlich das Thema Verwaltungsdigitalisierung ist ganz oben. Ich finde auch, dass wir ganz, ganz viele tolle Projekte in Verwaltung haben, gerade in Kommunalverwaltung, dieser Bottom-up-Prozess, den darf man auch jetzt nicht vergessen. Aber was sind denn noch so die wichtigsten Dinge neben der Verwaltungsdigitalisierung, die du im IT-Kontext bei einer Kommune auch so siehst? Wo sind noch die größten Baustellen, wo sind die größten Gefahrenstellen?
Naja, eine große Baustelle ist sicher das Thema personelle Ressourcen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man auf die Struktur, auf die Altersstruktur guckt in den Verwaltungen, dann stellen wir fest, dass in den nächsten 8 bis 10 Jahren roundabout ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden. Und dem müssen wir uns stellen und wir brauchen deswegen tatsächlich mehr digitale Unterstützungssysteme, Werkzeuge, um alleine die Leistungsfähigkeit, die wir heute haben, und entgegen aller Vorurteile ist diese Leistungsfähigkeit hoch, um diese Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine Chance, weil neue Menschen kommen werden, die vielleicht auch anders und mit einem anderen Blick auf die Dinge, an die Aufgaben herangehen. Aber es ist ganz klar, dass wir sehr stark auf diese Werkzeuge setzen müssen, um mit weniger Menschen gleiche oder bessere Leistung zu erbringen. Eine große Herausforderung, auch mit Blick auf die Digitalisierung, sehe ich tatsächlich darin, dass es gelingen muss, als öffentliche Verwaltung mit der Geschwindigkeit der Veränderung mitzuhalten. Und das ist immer so eine Herausforderung, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht ungerecht wird gegenüber kommunalen oder öffentlichen Verwaltungen. Wir haben es mit einer wahnsinnig hohen Agilität zu tun. Wir sehen, dass sich Innovationszyklen immer weiter verkürzen. Es tritt mit KI ein Player auf den Plan, wo wir alle noch nicht so ganz genau wissen, wie schnell und wie umfassend wird sich das dann auch in den Kommunen durchsetzen. Und haben auf der anderen Seite natürlich die Verpflichtung, transparent, rechtssicher, nachvollziehbar und nach gründlicher Diskussion über die Verwendung öffentlicher Mittel zu entscheiden. Und diese beiden Geschwindigkeiten, die sind nicht synchron, die laufen nicht synchron. Und da müssen wir, glaube ich, in den Kommunen und im öffentlichen Sektor lernen, schneller zu werden, ohne all das, was uns ausmacht und wofür Menschen ja dann auch gewählt werden und wofür Menschen Steuern bezahlen, zu verlieren, nämlich die Verlässlichkeit, die Nachvollziehbarkeit und die Objektivität des Handels. Und das macht es schwierig. Wir können nur ungut darüber reden, dass wir sagen, wir starten jetzt 4 Projekte und 3 werden nicht funktionieren und da versenken wir 3/4 des Budgets. Dann liest sich sowohl die Bürgermeisterin, der Bürgermeister, aber auch die Kommune insgesamt in der Zeitung. Das heißt, sie haben 3/4 des Geldes verschwendet. Also das heißt, die Voraussetzungen sind anders. Wir haben kein Venture Capital. Dennoch haben wir Spielräume und die müssen wir nutzen, um schneller zu werden, um auch mit der Veränderung Schritt zu halten.
Und gerade diese beiden Herausforderungen für Kommunalverwaltung, ich sag mal, demografischer Wandel, Veränderung bei den Mitarbeitenden, dann natürlich auch jetzt in Verbindung halt mit der Agilität, mit der Dynamik der IT. Und dann müssen Kommunen es ja auch schaffen, gleichzeitig die Cyber-, IT- und Informationssicherheit sicherzustellen, nämlich als Basis, damit man jetzt halt nicht nur agil und super hübsch und schnell unterwegs ist, sondern einfach zuverlässig auch verfügbar ist. Wie schätzt du denn da die Situation in den Kommunen ein, was das Thema, ich sag mal, Cybersicherheit grundsätzlich angeht?
Das Thema Cybersicherheit ist in den letzten Jahren leider Gottes getrieben durch die Angriffe, die wir vielfach erleben mussten in Kommunen, die auch breit durch die Presse gingen, die dann massive Auswirkungen zum Teil haben, ist auf der Agenda angekommen. Vor ein paar Jahren war noch der Grundsatz, there's no glory in prevention, und für die Vorsorge für etwas, was möglicherweise nie eintritt, war wenig Bereitschaft da, Finanzmittel aufzuwenden. Es war auch wenig Verständnis da. Mittlerweile haben die Städte und Gemeinden Land auf Land abgelernt, dass das ein hochrelevantes und wichtiges Thema ist. Gleichzeitig neben leider Gottes, und das können wir beim BSI etc. nachlesen, auch die Angriffe in ihrer Qualität und in ihrer Quantität massiv zu. Und auch die dunkle Seite der Macht, nenne ich das mal, nutzt ja technologische Werkzeuge, um uns da immer mehr herauszufordern. Ich glaube, wir haben da schon immensen Nachholbedarf. Und unsere Forderung als deutscher Städte- und Gemeindebund an Bund und Länder ist, wir müssen Cybersicherheit vernetzt denken. Wir brauchen eine föderale Cybersicherheitsarchitektur. Und es geht nur, wenn wir gerade den mehr als 8000 Kommunen, die weniger als 5000 Einwohner haben und entsprechend wenig personelle Ressourcen, auch wenig finanzielle Ressourcen, eben Strukturen zur Verfügung stellen, die sowohl präventiv als auch im Falle eines Schadens dann eben unterstützend wirken. Und ich sage jetzt mal, als Vertreter eines kommunalen Spitzenverbandes, es gibt die Ausnahme von der Schuldenbremse für den Verteidigungsetat. Unter diesem Etat ist auch das Thema Sicherheit und zivile Sicherheit und Cybersicherheit gefasst. Und da erwarten wir schon, dass der Bund sich diese Aufgabe stärker annimmt. Und es ist schwierig, einerseits mit Recht zu fordern, wir müssen uns digital auf allen Ebenen besser vernetzen, verzahnen, und verbinden, und auf der anderen Seite dann so ein bisschen die Verantwortung wegzuschieben und sagt, und jede Ebene muss selber dafür sorgen, dass sie den höchsten Anforderungen an Cybersicherheit genügt. Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und in dieser Kette der vernetzten IT-Landschaft sind häufig die Kommunen das schwächste Glied. Und da glaube ich schon, brauchen wir ein Umdenken, und da kann ich für die Städte und Gemeinden auch nur sagen, da sind wir auch absolut bereit, zu sagen, wir geben Verantwortung, Zuständigkeit und vielleicht auch Aufgabenzuschnitt zurück, wenn wir dafür in einer Struktur agieren können, die uns ein höheres Maß an präventiver Sicherheit gewährleistet, aber auch eine bessere Unterstützungsleistung im Schadensfall. Das ist ganz wichtig.
Da haben wir als Vitaco auch eine sehr dedizierte Meinung natürlich zu. Wir sagen, dass eigentlich so große Kommunalverwaltung und kommunale IT-Dienstleister, die kommunale IT schon kritische Infrastruktur ist. Jetzt weiß ich, dass natürlich das Thema von den kommunalen Spitzenverbänden von allen dreien auch ein bisschen anders gesehen wird. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die eigentlich gegen eine Verpflichtung, eine gesetzliche Verpflichtung stehen? Und was könnte man denn dennoch erreichen, dass wir auf ein Level kommen und gerade in dieser Kette, diese interföderalen Prozesse, die wir einfach haben, damit die Kommunen nicht mehr immer das schwächste Glied jetzt sind an der Stelle, sondern dass wir halt die Sicherheit, IT-Sicherheit über alle Prozessschritte gleichzeitig hinbekommen können?
Also wir haben tatsächlich uns im Zuge auch des Beschlusses des IT-Planungsrates 2023 als Deutscher Städte- und Gemeindebund haben wir das begrüßt, dass die kommunale Ebene von dieser Verpflichtung durch NIS2 beispielsweise ausgenommen ist. Nicht, weil wir nicht glauben, dass Cybersicherheit in Kommunen nicht ein hochrelevantes Thema ist, sondern weil uns offen gestanden die Sorge umgetrieben hat, dass wir über eine Verpflichtung kein Problem lösen, sondern Verantwortung delegieren, und zwar auf eine Ebene delegieren, die tatsächlich und faktisch nicht in der Lage ist, die zumindest zu diesem Zeitpunkt auch so auszufüllen, wie es dann ihre Verpflichtung gewesen wäre. Zur Wahrheit gehört auch, Kommunen können jederzeit verpflichtet werden, diese Dinge zu tun. Dafür haben wir Mechanismen, rechtliche Mechanismen. Das können die Länder tun. Das steht ihnen übrigens auch nach den Empfehlungen des IT-Planungsrates immer noch offen. Nur wenn sie es tun, müssen sie eben auch dafür Sorge tragen, dass die Strukturen entstehen können. Und da reden wir dann leidigerweise übers Geld. Da reden wir über die Frage, welche zentralen Unterstützungsangebote etc. gibt es. Und nur auf dem Papier einen Federstrich zu setzen und sagen, wir delegieren jetzt Verantwortung, löst unser Problem nicht. Deswegen meine vorhin vorgeschlagene Regelung einer wirklich tragfähigen föderalen Cybersicherheitsarchitektur, wo Bund, Länder, aber auch Kommunen Verpflichtungen nachkommen, aber eben auch die Mittel und die Ressourcen und auch die Expertise bereitgestellt wird, um das wirklich ausfüllen zu können. Und das ist mehr als eine Verpflichtung auf dem Papier, sondern es ist ein gemeinsames Commitment von allen Ebenen. Und da stehen die Städte und Gemeinden in Deutschland sofort zur Verfügung und würden sich sehr freuen, wenn man zu so einem Ergebnis kommt.
Lass uns mal ein anderes Thema aufmachen. Und zwar haben wir ja, oder wird ja ganz, ganz viel diskutiert im Raum, wie kann man denn die Kommunen, die kommunale IT konkret mit Angeboten unterstützen, wo können die Angebote überhaupt sehen, wie kann man die abrufen, wie kommt man da dran, hat man auch oftmals diskutierten Flaschenhals des jeweiligen kommunalen IT-Dienstleisters, hat man das öfter und da kommt natürlich dieses Thema Marktplatz Deutschland digital, steht natürlich im Raum. Du bist ja selber sehr, sehr intensiv beim Marktplatz der Zukunft, so wie er damals dann auch hieß, auch IT-Planungsratsbeschluss, einer der Treiber und der Autoren gewesen. Hol uns mal so ein bisschen ab, wo du eigentlich so die Vorteile siehst und was man eigentlich erreichen kann und erreichen soll mit so einem Marktplatz für Kommunen und vielleicht unter welchen Rahmenbedingungen das auch gesetzt werden muss. Und vor allem die wichtigste Frage ist eigentlich, ist der Marktplatz Deutschland digital eigentlich das, was du dir mit dem Marktplatz der Zukunft erhofft hast?
Ja, der Marktplatz Deutschland digital entsteht ja gerade erst. Also insofern ist die Hoffnung noch nicht zu Ende. Warum brauchen wir sowas? Also nochmal zu den Zahlen. 8.000 der 10.600 Städte und Gemeinden in Deutschland sind kleiner als 5.000 Einwohner. Und die haben die Aufgabe, Dinge anzuschaffen, zu beschaffen, einzusetzen. Dazu zählen auch digitale Produkte. Und dann haben wir ja häufig eine halbe Stelle in einer kommunalen Beschaffungsstelle, der vielleicht heute den Reinigungsdienst fürs Schulzentrum beschafft. Das muss auch ausgeschrieben werden. Morgen die 50 neuen Schubkarren für den Bauhof und übermorgen soll der ein digitales Programm, ein digitales Werkzeug für die Verwaltung geschaffen. Da fehlt es schlicht an Expertise, an Know-how und das kann man auch niemandem vorwerfen, das ist einfach so. Und wir brauchen eine zentrale Stelle, wo eben vergleichbar übersichtlich nach bestimmten Kriterien, nach Kategorien geordnet Verwaltungssoftware, Verwaltungsangebote, digitale Verwaltungsangebote zur Verfügung stehen, wo ich als Kommune unmittelbar beschaffen kann, wenn ich es nicht über meinen Dienstleister tue, wo ich auch eine gewisse Basissicherheit habe, dass diese Sachen gecheckt sind und zwar gecheckt auf die Frage, ist das ein Produkt, wo der Datenspeicherort beispielsweise außerhalb des DSGVO-Geltungsraums ist? Ist es ein Produkt, was mit Blick auf Schnittstellen und Architektur so weit offen ist, dass ich nicht in eine Login-Falle laufe? All die Dinge, die wir häufig in den Kommunen aufgrund fehlender Kenntnisse ja leider Gottes immer wieder erleben. Und ich glaube, dass das eine Struktur sein kann, die den Kommunen die Beschaffung, die Vergleichbarkeit und die Sicherheit vermitteln und geben kann, um Digitalisierung schneller und vielleicht auch kostengünstiger und effizienter auf den Weg zu bringen. Es hat einen zweiten Effekt und ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig, dass wir Anbieter untereinander in eine Vergleichbarkeit zumindest bringen. Vielleicht gar nicht in einen Wettbewerb, aber in eine Vergleichbarkeit und damit so einen Innovationswettbewerb auslösen. Und deswegen ist es mir persönlich auch ganz wichtig, dass man sagt, neben den öffentlichen Dienstleistern, die ein gewisses Prä haben, weil die Geschäftsbeziehungen bestehen, weil die Produkte vielleicht sehr nah an den definierten Anforderungen des IT-Planungsrates sind, müssen wir das auch öffnen unter der Maßgabe, dass diese Basiskriterien, die ich eben genannt habe, IT-Sicherheit, Datenschutzkonformität, Offenheit in der Architektur, unter der Prämisse, dass sie erfüllt sind, auch für private Anbieter. Und dann bringe ich Lösungen miteinander sozusagen auf eine Plattform, vielleicht auch in den Wettbewerb. Und das kann uns, glaube ich, nutzen. Letzter Satz, Lars, dazu. Es wird immer wieder gesagt, ja, wir haben ein ganz großes Vergaberechtsthema bei diesem Marktplatz. Und das ist sicher so. Also wenn wir ein gewisses Volumen überschreiten, müssen wir schon sehr genau hinschauen, wie kann Beschaffung erfolgen ohne Ausschreibung oder vielleicht mit einer mit geringem Aufwand. Aber ich glaube, dass wir dieses Problem tatsächlich auch lösen können, wenn wir wie in der föderalen Modernisierungsagenda vorgesehen Vergaberechtsgrenzen für Direktaufträge ein bisschen anheben. Bayern, Baden-Württemberg haben die schon bei 100.000 Euro und gerade kleine Kommunen, da muss es schon ein großes Stück Software sein, damit es teurer als 100.000 Euro tatsächlich ist. Ja, wie wird sich das entwickeln? Warten wir es ab. Wir haben es im IT-Planungsrat immer wieder auf der Agenda. Wir sind jetzt so weit, dass wir das Cloud-Service-Portal zusammenführen mit einem EFA-Marktplatz und anderen Dingen. Und das ist ein erster wichtiger Schritt, um dieses Nebeneinander ein bisschen zu konsolidieren und erstmal zumindest die etablierten, guten, funktionierenden Angebote miteinander auf eine Plattform zu bringen. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich die Öffnung für Private, die Vergleichbarkeit mit Privaten. Und da wollen wir dran arbeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann funktionieren wird.
Du hast mal diesen Begriff geprägt, das muss kuratiert sein. Also kuratiert im Sinne von, es darf halt nicht ein chinesischer Marktplatzanbieter sein, wo ich alle Sachen darauf kloppe, auf gut Deutsch, die halt nicht den Anforderungen entsprechen, die wir hier in Deutschland oder in Europa auch haben an Software, die wir für eine öffentliche Verwaltung brauchen, sondern das muss einfach, da müssen gewisse Dinge eingehalten sein, die müssen auch geprüft werden vorher. Das war, glaube ich, auch mal so ein Wort, was du eben gerade auch schon mal genutzt hast. Da wird natürlich schon sehr spannend, wie kann das eigentlich erfolgen, ne? Wie kann das abgebildet werden, wie kann man kuratierende Stelle, wie kann man so eine prüfende Stelle auch ausprägen da an dem Punkt, das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann werden wir auch sehen, wie das kommt. Wir merken natürlich am Markt starke Konsolidierung, also jetzt vor allem auch auf der privatwirtschaftlichen Seite, dann wird man sich nachher wirklich noch fragen, wie viel sind das jetzt eigentlich für ein Fachthema, ne, was wir halt haben. Das wird ja auch immer weniger, muss man sagen, an der Stelle. Ich bin aber auch mal gespannt, ich halte es natürlich dann auch für richtig, den EFA-Marktplatz und natürlich das Cloud-Service-Portal dann zusammenzubringen an der Stelle, weil beides funktioniert dann auch zusammen auch nur gut. Also da habe ich digitale Lösungen, da habe ich eine Cloud-Infrastruktur oder Cloud-Themen, die ich dann auch, oder Cloud-Services, die ich dann auch abrufen kann. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist.
Aber lass mich noch einen Satz dazu wegen dieses Themas Kuratierung. Also ich glaube, wir haben den Anspruch und den berechtigten Anspruch, Regeln zu setzen für Digitalisierung, wie sie sich in unserem Land und in unseren Verwaltungen vollzieht. Und das tun wir ja auch bereits. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir das immer so ein bisschen im Nachhinein machen, sagen, okay, da kommt jetzt irgendeine technologische Neuerung und da müssen wir jetzt gucken, dass wir da irgendwie gucken, wie passen unsere Regeln da drauf und müssen dann eine Verordnung oder vielleicht ein Gesetz etc. auf den Weg bringen. So ein Marktplatz bringt ja die Chance, das sozusagen im Vorgeschaltet zu tun, dass wir sagen, über die Kuratierung, du hast das chinesische Unternehmen genannt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, reden wir über Datenspeicherort. Wir legen sehr klar fest, innerhalb des DSGVO-Geltungsraums müssen die Daten gespeichert sein, muss die Verarbeitung erfolgen etc. Damit sind wir natürlich der ganzen Entwicklung einen Schritt voraus. Und wenn die neue Technologie kommt, dann gilt ja dieses Kriterium tatsächlich unabhängig davon, wie schnell wir mit einer gesetzlichen Regelung hinterherkommen. Und das ist der Charme tatsächlich. Also ich glaube, Marktmechanismen zu nutzen, um digitale Angebote nach unseren Vorstellungen zu steuern, dafür bietet dieser Marktplatz eine große Chance.
Sehr gut, ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Ich glaube, das Gute ist ja auch, dass sie die handelnden Akteure oder die betroffenen Akteure jetzt sich auch zusammengetan haben tatsächlich. Und ich glaube, da sehr stringent und zielgerichtet an dieser Entwicklung oder Weiterentwicklung, Zusammenführung bestehender Marktplätze dann auch arbeiten und das natürlich auch technologisch so aufsetzen, dass es dann tatsächlich den Kommunen dann auch zugutekommen kann in absehbarer Zeit. Du hast eben das Thema Modernisierungsagenda schon mal angesprochen. Du hast, glaube ich, die Föderale eben genannt. Es gibt ja auch die Modernisierungsagenda Bund. Wenn man sich die beiden jetzt mal so anschaut, so aus deiner Sicht, was sind denn so die wichtigsten Punkte, wo du denkst, das bringt die Kommunen, die kommunale IT, die kommunale Verwaltung auch wirklich nach vorne?
Also wenn man sich die föderale Modernisierungsagenda zunächst mal anschaut, dann reden wir da natürlich relativ viel darüber, welche Anforderungen müssen nicht mehr erbracht werden und eröffnen dadurch einen größeren Spielraum für digitale Lösungen. Ich will mal das Beispiel Schriftformerfordernis nennen, wo also aus unserer Sicht sehr zu begrüßen, recht weitreichende Festlegungen getroffen werden, wie man das deutlich reduzieren kann und damit auch die immer wieder beklagten Medienbrüche vermeidet. Ich finde die föderale Modernisierungsagenda in einem Punkt sehr, sehr spannend, nämlich wenn wir über das Thema Bündelung oder vielleicht auch Zentralisierung von Aufgaben reden. Das wird dort angerissen. Es wird aus meiner Sicht tatsächlich noch ein bisschen defensiv betrachtet. Aber da kommen wir natürlich in ganz spannenden Bereich, der auch die Digitalisierung berührt. Also in einer digitalen Welt ist es möglich, den unmittelbaren Ortsbezug aufzulösen, weil Dinge dann eben im Netz erbracht werden. Und das führt uns dazu, dass ganz viele Dinge, die einfach aufgrund des Örtlichkeitsprinzips, aufgrund der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern oder den Unternehmen vor Ort im Auftrag des Bundes oder eines Landes erbracht werden mussten, jetzt gar nicht mehr zwingend durch eine Kommune dort erbracht werden müssen, sondern auch zentral angeboten werden können. Und in diese Diskussion reinzugehen, der Deutsche Städtetag hat das sehr früh mit den Dresdner Forderungen geprägt. Wir haben uns da recht bald angeschlossen. Und überall dort, wo kein Ermessen besteht, also wo ich als Kommune eigentlich wirklich nur ausführender Schreibtisch im weitesten Sinne bin, dort drüber nachzudenken, müssen wir das denn tatsächlich in, keine Ahnung, 10.000 Kommunen immer anbieten und vielleicht sogar mit einzelnen Fachverfahren, die auch noch unterschiedlich sind und mühsam synchronisiert werden müssen. Also diesen Gedanken aufzugreifen und weitergehend aufzugreifen, als er in der föderalen Modernisierungsagenda aufgegriffen wurde, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz, will aber auch gleich hinterher schicken, dass Zentralisierung nicht der einzige Weg ist, sondern wir können wirklich über eine verbindliche IT-Architektur, verbindliche Datenaustauschstandards etc. auch sicherstellen, dass gebündelt einzelne Systeme in Ländern, in Kreisen, in Regionen etc. besser miteinander korrespondieren, aber trotzdem Effizienzen gehoben werden. Also diesen Pfad weiter zu verfolgen, das wünsche ich mir sehr. Und auch wenn da einiges zu drin steht, hätte ich persönlich sehr begrüßt, wenn das noch etwas umfassender gedacht worden wäre. Und ich spoilere an dieser Stelle mal für unseren Zukunftsradar Digitale Kommune, den wir jedes Jahr machen. Jedes Jahr übrigens mit mehr teilnehmenden Kommunen. Also dieses Jahr 25 war die Befragung. Dieses Jahr kommt heraus, über 1.200 Städte und Gemeinden in Deutschland, die dort teilgenommen haben. Und da haben wir das erste Mal danach gefragt, wie schätzt ihr denn dieses Thema Bündelung und vielleicht sogar zentrale Bereitstellung ein? Und erscheinen wird der Ende März, aber ich kann sagen, wir waren total überrascht, wenn wir in die Zahlen gucken, dass eine große, große, große Mehrheit der Städte und Gemeinden sagt, ja, das wollen wir haben. Wir wollen nicht mehr unsere Sachen nur vor Ort in eigener Zuständigkeit regeln, sondern wir wollen solche Angebote haben.
Ja, das ist ja genau der Weg, den auch wir kommunale IT-Dienstleister, wenn es jetzt um die Erbringung von IT-Service für Kommunen geht, diesen Weg ja auch beschritten haben. Das aktuellste Beispiel ist ja zum Beispiel die Zusammenführung in eine Verkehrsgesellschaft, nämlich der Verkehrs- und der Zulassungssoftware, der Fachverfahren, die wir da haben. Es gibt ja auch bei der Modernisierungsagenda Bund das Thema, dieses Hebelprojekt, dieses iKFZ-Portal, das schon dann zentral zusammenzuführen. Vielleicht ein bisschen mit der falschen Denke, dass das 400 Mal in Deutschland tatsächlich einzeln betrieben wird, sondern da gibt es ja schon größere Bündelungseffekte. Ich habe es ja eben schon mal genannt, ComOne mit über 1,6 Millionen digitalen Anträgen, die da oder für Prozessen, die ja schon drüber gelaufen sind. Wir stellen uns da ja auch auf, ne? Wir sagen, okay, jetzt fünf oder sechs verschiedene Fachsoftwaren, Fachverfahren bereitzustellen und zu bauen, das macht in manchen Dingen keinen Sinn. Man sieht es ja zum Beispiel bei der Vote Group, ne, wo eigentlich ja die Wahlsoftware in Deutschland schon zentral durch eine Unternehmung, durch eine Gruppe dann auch tatsächlich bereitgestellt wird. Das wird wahrscheinlich in dem Bereich Verkehrswesen auch kommen. Und da setzt, also was ich damit sagen will, dass sich auch die kommunalen IT-Dienstleister schon immer dieses Thema hatten, zusammenzuarbeiten und Dinge dann auch zu bündeln. Und dieser einer macht das für alle. Was auch in den letzten Jahren, sehr gut und viel, viel besser geklappt hat, vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht so der Fokus bei uns war. Aber das hat sich auch ganz, ganz stark verändert. Also dieser Drang, unser Wille und diese Erkenntnis an den Punkt zu sagen, okay, lasst uns das doch auch nach dem Einer für alle Motto dann auch tatsächlich zusammen machen. Und ich glaube, das kann auch eine gute Hilfe und auch Unterstützung dann natürlich auch für die Kommunen sein. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, haben wir ja mehrere Themen, mehrere Großprojekte, die auch durch das BMDS vorangebracht werden oder die halt jetzt schon seit mehreren Jahren kommen. Mich würde mal dein Blick zum Beispiel auf das Aldi Wallet interessieren. Wie siehst du da eigentlich die Effekte? Ich sage immer, das kann ein Gamechanger sein, wirklich auch in der digitalen Nutzung von Diensten der Verwaltung. Aber man muss eigentlich vielmehr die Privatwirtschaft mit dabei haben. Du hast eben schon mal dieses Web-ID-Verfahren bei Banken ganz oft gesehen, wo du dann Videosequenzen machst und dein Personalausweis da in tausend Richtungen kippen muss, wo ich immer denke, ey Leute, es gibt doch Bund-ID, also das muss doch viel einfacher gehen. Aber kann das wirklich so ein Gamechanger sein? Und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen wir dafür eigentlich schaffen oder was muss eigentlich gegeben sein, damit das wirklich so dieser zum großen Erfolg wird?
Naja, also ich sag mal, die Wallet an sich ist noch kein Gamechanger. Das ist genau richtig, was du sagst. Also wenn es muss uns gelingen, diese Aldi Wallet als Vehikel zu nehmen, um öffentliche Services mit privaten Services wirklich zu verbinden. Und so verstehe ich ja auch das BMDS in seinen Planungen. Ich persönlich habe mich, als das erste Mal wirklich aufkam, und das ist ja schon einige Jahre her, dass das in der Diskussion ist, habe mich gefragt, naja, eigentlich hat ja jeder, der ein Smartphone hat, schon eine Art Wallet auf seinem Smartphone, und brauchen wir jetzt eine zweite Wallet und brauchen wir vielleicht irgendwann eine dritte Wallet. Deswegen wird sie sich nur dann durchsetzen, wenn man sie wirklich mit Mehrwerten auflädt. Und da sind die Kommunen gefordert. Wir selber haben schon Vorschläge gemacht. Was kann man konkret machen? Die Stadt Dresden pilotiert da einiges. Aber für das Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger, das habe ich ja vorhin kurz angedeutet, ist natürlich viel wesentlicher. Kann ich damit eine Zahlung tätigen? Liegt da ein entsprechendes Tool in der Wallet? Kann ich einen Flug buchen? Kann ich ein Bankkonto ändern? Kann ich Dinge wirklich, die ich online sicher ausführen möchte, über das, was ich in der Wallet an Lösungen bereitgestellt habe, dann auch unkompliziert und einfach nutzen. Und ich glaube, da haben wir noch eine Strecke zu gehen, und die Uhr tickt. 2027 soll sie da sein, und wenn man mit der Politik spricht, heißt es, am 2. Januar 2027 wird sie da sein. Aber nochmal, das ist nur, dass sie da ist, ist kein Mehrwert, sondern der Nutzen, der bis dahin sozusagen schon akquiriert wurde und der dann auch unmittelbar verfügbar ist, der wird darüber entscheiden, ist das ein Gamechanger oder nicht.
Genau, man muss einfach die Schlagzahl und die Nutzung erhöhen. Und da sehe ich halt ganz klar die privatwirtschaftlichen Anbieter, die dafür sorgen können. Denn diese typische Anzahl an Behördengängen eines in Deutschland, ich glaube 1,1 oder 1,2, ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht ganz so genau, pro Jahr, das ist halt einfach wenig. Und ehrlicherweise gehen auch ganz viele gar nicht diesen Weg oder machen sich die Mühe, dann auch tatsächlich die Bund-ID als Beispiel oder halt natürlich so eine digitale Wallet dafür auch zu nutzen. Das muss eigentlich mindestens einmal die Woche genutzt werden, so ein Tool. Ich glaube, dass es dann auch wirklich auch funktioniert.
Du weißt, wie große IT-Dienstleister große IT-Unternehmen, die den Nutzen von Produkten bewerten. Das ist das sogenannte Zähneputzen-Prinzip. Also alles, was ich zweimal am Tag benutze, lohnt es sich, weiterentwickelt zu werden. Vielleicht kann man das so ein bisschen adaptieren auf das, alles, was ich mindestens zweimal die Woche nutze, gehört in die Wallet oder ähnliches, oder erhöht den Wert der Wallet. Also dieses Denkmuster da ein bisschen im Hinterkopf zu haben, das ist, glaube ich, sehr hilfreich, genau.
Die Aldi Wallet ist ja eine Teilmaßnahme, ein Teilbereich in dem Großprojekt Deutschlandstack. Der Deutschlandstack befasst und beschäftigt uns aktuell sehr. Er ist ja gerade in der Entstehungsphase. Die zweite Konsultationsrunde ist jetzt abgeschlossen. Wie ist deine Sicht, wie ist die Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes auf den Deutschlandstack?
Ich bin gespannt. Also der Deutschlandstack ist ja fast wie ein Fabelwesen aus den Nebel emporgestiegen und so ein bisschen deutlicher wird er jetzt sichtbar, aber so ganz klar kann man immer noch nicht erkennen, was es denn eigentlich ist. Wir reden im Moment viel über technische Spezifikationen, wir reden natürlich auch über Dinge, die sich dort wiederfinden wollen. Ich könnte jetzt, und das haben wir auch getan, kritisieren, dass wir schon auch der Auffassung waren, dass bei den Konsultationsverfahren die Gruppe der Nutzenden, also zumindest die Gruppe der Kommunen, die ihn nutzen sollen, nicht ausreichend aus unserer Sicht berücksichtigt wurden. Also ich glaube, man muss immer auch von den Institutionen her denken, die dann von diesem Angebot profitieren sollen, wenn man so etwas von Grund auf neu konzipiert. Aber die Grundidee ist natürlich richtig zu sagen, man schafft eine Instanz und das geht ja so ein kleines bisschen in die Richtung, was wir auch über den Marktplatz vorhin besprochen haben. Man schafft eine Instanz, eine Struktur, wo wir eben Leistungen, Werkzeuge, Lösungen und so weiter bereitstellen, die in irgendeiner Weise eben für den öffentlichen Sektor geeignet sind, die eine gewisse Prüfung, eine gewisse Zulassungsschranke durchlaufen haben und die dann eben auch die Nutzung erleichtern, die Vergleichbarkeit erleichtern und einfach zu beschaffen und einzusetzen sind. Also diese Grundidee ist gut. Ich bin aber ganz ehrlich, ich kann im Moment noch nicht so genau erkennen, wann, wo, wie und in welchem Umfang wird der wirklich auch die Game-Changer-Funktion entfalten, die wir uns davon erhoffen. Ich glaube, das Thema Kommunikation spielt da eine große Rolle und da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade die Geschichte des Deutschland-Stack einmal zu erzählen, vom Fabelwesen zum klar sichtbaren, im strahlenden weißen Ritter, der die Digitalisierung in Deutschland voranbringt, das wäre doch ein schönes Storyboard für den Stack.
Ja, der weiße Ritter versteckt sich aber gerade noch ein bisschen im Nebel, habe ich so das Gefühl.
Der ist im Moment ist er maximal bis zur Hüfte zu sehen, genau.
Das ist richtig. Wir haben uns als Vitaco ja auch beteiligt jetzt in der zweiten Konsultationsrunde. Wir sehen natürlich schon große Chancen auch im Deutschlandstack, das muss man wirklich sagen, aus den Gründen, die du eben auch gerade genannt hast. Aber was halt natürlich nicht passieren darf, ist, wir bauen uns jetzt dauerhaft noch einfach einen weiteren Stack in unsere eh schon sehr komplexe und heterogene IT-Landschaft. Ich sage mal ganz grundsätzlich der kommunalen IT, das sieht in der Kommune ja nicht anders aus als beim kommunalen IT-Dienstleister. Wir betreiben verschiedenartigste Stacks, die abhängig von der jeweiligen Softwarelösung, Fachverfahren, die wir brauchen, ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Und jetzt bitte nicht nur einen daneben stellen, sondern uns ist, glaube ich, auch wichtig, einen Entwicklungspfad aufzuzeigen. Nicht, dass das morgen und nächstes Jahr alles anders wird und alles umgestellt ist, sondern einfach aufzuzeigen, wo soll das eigentlich in Zukunft hinführen. Ist das wirklich jetzt die Entwicklungsplattform auch für digitale Lösungen in der Zukunft? Beschreibt es eher ein Rahmenwerk? Beschreibt es Standards? Auch das Standardisierungsboard des IT-Planungsrats wird sich jetzt ja mit den Standards des Deutschlandstacks auch beschäftigen. Aber das ist noch etwas unklar. Und ich glaube, da muss sehr, sehr schnell Klarheit rein. Und da muss auch in die Governance, wie funktioniert das dann nachher eigentlich auch wirklich? Wie kommt man daran? Wird zentral betrieben? Wird es dezentral betrieben? Wie kann man das eigentlich organisieren? Wie kann man das machen? Wie kann man den Flächenrollout vor allem auch hinbekommen? Da gibt es auch aktuell sehr, sehr interessante Gespräche, gerade auch mit dem BMDS, um einfach zu schauen, wie kann das dann auch wirklich Erfolg und Wirkung in der Fläche haben? Denn das ist ja für uns das Wichtige, ne? Für dich als Vertreter der Kommunen, für mich als Vertreter der kommunalen IT-Dienstleister, es muss einfach Wirkung entfalten danach. Und das ist ja, glaube ich, auch unser Anliegen, was wir haben. Okay, ich komme jetzt zum Schluss unseres Podcasts hier an der Stelle. Ich glaube, wir haben noch so viele Themen, Alexander, die wir hier besprechen können. Aber lass uns aus deiner Sicht nochmal zusammenfassen. Wenn wir jetzt mal aus der Sicht der Kommunen sehen, was sind eigentlich noch die drei wichtigsten Themen und Maßnahmen oder Punkte, die du jetzt in der aktuellen Legislaturperiode des Bundes siehst, die du eigentlich als abgehakt oder nahezu abgehakt oder als erledigt siehst? Was sind da so die drei wichtigsten Punkte für dich? Könnt auch weniger oder können auch mehr sein, gerne an dieser Stelle. Nicht auf drei festnageln.
Also die erledigt sein sollen am Ende der Legislaturperiode, so verstehe ich dich, weil ich glaube, das erste ist das Thema Basiskomponenten tatsächlich, also rauf und runter besprochen, rauf und runter angekündigt, ein zentrales Konto, eine Bund-ID, die eben auch funktioniert und dass man wirklich wegkommt von den noch bestehenden und jetzt irgendwie noch ein paar Jahre weiter geretteten Regelungen mit Länder-IDs etc. Ich weiß, dass solche Prozesse schmerzhaft sind, aber ich glaube, da würde es viel erleichtern, wenn es da wirklich ein zentrales und auch einheitliches Angebot gibt. Ein zweites Thema, worüber wir interessanterweise gar nicht gesprochen haben, aber was natürlich eine große Rolle spielt, ist das ganze Thema Registermodernisierung. Auch da läuft und tickt die Uhr. In den Kommunen erleben wir, dass hohe Neugier seit Jahren besteht, aber tatsächlich wir uns da schon auch mehr wünschen würden, dass wir Informationen auch bekommen, weil am Ende es ja dann auch Kommunen sein werden, die zumindest ihre Register anders aufstellen, die nachweisführenden Stellen vielleicht komplett neu aufsetzen, zumindest aber mal mit den ID-Kennzeichen und ID-Merkmalen versehen müssen. Und im Moment reden wir viel über das National Once Only Technical System und über die Netze und die Verbindungen, aber diese klassische Kernarbeit, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Register vor Ort in der Kommune um? Das kommt aus unserer Sicht ein bisschen zu kurz. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, weil es auch die Voraussetzung dafür sein wird, dass wir dann wirklich durchgehend echte, durchgehend digital und automatisierte Prozesse hinbekommen. Also da würde ich mir schon wünschen, dass das am Ende dieser Legislaturperiode abgeschlossen ist. Und als dritten Punkt, ich nenne jetzt nochmal ein Thema, wo ich halt tatsächlich glaube, dass das sogar wichtiger ist als der Stack oder in Kombination mit dem Stack zu sehen ist, verbindliche Standards, Schnittstellen, Datenaustauschstandards. Darüber reden wir, glaube ich, seit 15 oder 20 Jahren. Der Bund hat jetzt, spätestens seit dem OZG 2.0, die Möglichkeit, diese Dinge zu setzen. Er sollte aus meiner Sicht den Mut haben, damit wir alle, ihr als IT-Dienstleister, die privaten Unternehmen, aber auch die Kommunen wissen, woran sie sind. Und dann auf der Basis eine Struktur wie ein Marktplatz Deutschland Digital schaffen, wo eben Beschaffung erleichtert wird. Und ob das jetzt im Rahmen des Stacks ist oder außerhalb und ob die Entwicklung jetzt auf dem Stack stattfindet oder ob sie auf Basis der dann verpflichtenden Standards und Schnittstellen stattfindet, das ist aus meiner Sicht zweitrangig. Aber wenn wir die drei Sachen wirklich konsequent voranbringen würden, bin ich überzeugt, dass wir zumindest bei dem, was der Bund tun kann, bei der Verwaltungsdigitalisierung vorankommen. Die Themen Finanzen, Know-how, Fortbildung, Ausbildung und so weiter und so fort, die heben wir uns für die Folge 2.0 auf. Da gibt es auch eine Menge zu erzählen, aber wir wollen ja realistisch bleiben.
Genau, ja, vielen Dank für diese sehr prägnante Zusammenfassung auf diese drei wichtigen Punkte, was du dir jetzt eigentlich jetzt auch wünschst. Und das trage ich auch vollumfänglich tatsächlich auch mit. Registermodernisierung ist, glaube ich, auch eine eigene Podcast-Folge wert, Alexander. Ich glaube, da können wir uns Ende des Jahres nochmal sehr, sehr gut drüber unterhalten, denn da müssen ja die ersten großen Schritte dann auch tatsächlich noch getan worden sein und erledigt sein. Und gerade so in den Kommunen, wir als Vitaco machen ja auch für unsere Mitglieder da sehr, sehr viele Informationsveranstaltungen. Das Thema der Datenqualität wird auch eine sehr, sehr große Rolle dann nachher auch spielen, obwohl viele Kommunen auch mal ran müssen. Das muss man tatsächlich sagen. Ich kenne das ja nur auch aus dem Betrieb. Für eine gewisse Struktur vorgesehenes Datenfeld wird nicht immer so genutzt, wie es genutzt werden sollte. Und das ist natürlich nachher auch ein Spiel. Deswegen ist das Thema Datenqualität dann natürlich auch sehr, sehr groß zu bewerten. Ja, erstmal besten Dank an dich und für deinen Blick, für deinen kommunalen Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung insgesamt. Ich glaube, was wir heute mitnehmen, was wirklich das Wichtigste hier ist an der Stelle, dass die Verwaltungsdigitalisierung immer von den Kommunen aus auch mitgedacht werden muss. Das ist das Entscheidende. Denn dort wird die Verwaltungsleistung dann auch erbracht und dann muss dort auch die Digitalisierung passieren. Dazu brauchen wir einfach Mut. Mut zur Zusammenarbeit, Mut, sich natürlich sicherlich auch mal konträr auseinanderzusetzen, aber auch den Mut dazu, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das liegt dann tatsächlich auch oftmals in dem Satz Mut zur Vereinfachung an der Stelle. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen ein bisschen dieses von dir am Anfang genannte Bild der Verwaltung, nämlich das Wimmelbild vom Normkontrollrat, da müssen wir so ein bisschen rauskommen und uns dort auch als kommunale Vertreter oder als Vertreter der kommunalen ID-Dienstleister auch gut platzieren, damit sich die Wirkung entfaltet an der Stelle. Von daher besten Dank, dass du heute dabei warst. In der kommenden Folge darf ich Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom, begrüßen. Der ist dir ja auch sehr gut bekannt hier an der Stelle. Möchtest du ihm einen Gruß ausrichten oder ihm was mitgeben?
Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal danke, lieber Lars, für diese, mittlerweile ist es ja fast eine Stunde und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Großes Kompliment. Grüße an Bernhard Rohleder, übrigens auch Gastmitglied in unserem Digitalausschuss, wie Johann Bietzer, wie Lena Sophie Müller, deine erste Talkpartnerin hier in dem Podcast. Also wir haben so viele gute Leute in unserem Digitalausschuss, da habt ihr noch eine Menge Podcasts und Bernhard Rohleder ist jemand, den ich schon lange kenne, hochschätze und ich glaube, er ist eine wirklich der wichtigsten Stimmen im Bereich Digitalisierung in Deutschland. Herzliche Grüße und auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Ich werde mir seine Folge sicher anhören.
Das freut mich doch. Besten Dank nochmal an dich. Auch an die Zuhörenden vielen Dank. Ich freue mich schon auf den nächsten Vitaco-Podcast Verwaltung Digital Insights. Besten Gruß, euer Lars Hoppmann.